Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass wir nahezu alle diese Bibelstelle kennen oder zumindest schon einmal gehört haben. Und ich weiß nicht genau, wie viele Predigten ich über die Worte aus Matthäus schon gehört habe. Aber es werden sicherlich ein paar zusammenkommen. Dazu kamen viele Predigten, in denen der Vers zwar nicht die Grundlage, aber ein Teil der Predigt war. Eines hatten aber alle diese Predigten gemeinsam. Es wurden drei Punkte aus dem Vers herausgearbeitet. Liebe dein Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Dabei wurden stets die ersten beiden Punkte als altbekannte Wahrheiten relativ kurz und knapp abgehandelt. Der Großteil der Predigten wurde dann dem dritten Punkt gewidmet. Liebe dich selbst. Diese Selbstliebe, zu der wir in diesem Vers vermeintlich aufgerufen werden, wurde dabei dann als Schlüssel und Voraussetzung dafür erklärt, dass wir andere Menschen und Gott überhaupt lieben können. Ohne Selbstliebe ist demnach auch keine Nächstenliebe möglich, weder zu Menschen noch zu Gott. Doch stimmt das wirklich? Keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe? Und was ist die Kunst der Nächstenliebe? Genau darum wird es heute in der Predigt gehen. Nächstenliebe oder besser gesagt auch, muss ich wirklich zu allen nett sein? So zu allen allen? Auch die, die ich vielleicht nicht so mag? Wenn ich an das Gleichnis vom Samariter denke, wo der Samariter einem hilft, der unter die Räuber gefallen ist, dann passt das zur Nächstenliebe. Ein zentraler christlicher Text der Nächstenliebe in der Bibel, der auffordert zu helfen, für andere da zu sein, nächstenliebend zu sein. Es ist eine zentrale christliche Forderung, nächstenliebend zu sein. Immer wenn ich mal mit Leuten ins Gespräch komme, die eigentlich gar nicht so viel mit der Kirche zu tun haben, das mit der Nächstenliebe, das ist ihnen oft wichtig und ein Anliegen. Der Predigttext vom heutigen Sonntag steht in Markus 3, die Verse 31 bis 35 und fordert ebenso zur Nächstenliebe auf. Genauer gesagt fordert er zur Geschwisterlichkeit auf. Ich lese. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwester stehen draußen. Sie suchen nach dir. Aber Jesus antwortete, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mütter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Im ersten Moment mag das nach ziemlich harten Worten klingen, die Jesus hier sagt. Doch ich denke nicht, dass Jesus die Liebe zu den Eltern zur Familie abwerten möchte. Ich höre da eher eine Aufwertung derer, die eben nicht biologisch mit Jesus verwandt sind, aber zur Gemeinschaft dazugehören. Das ist Jesus wichtig, denn Jesus liebt alle Menschen und er liebt sie nicht einfach so, sondern mit der Liebe eines Bruders. Als wäre er mit jedem Einzelnen von denen verwandt. Jesus sagt, und das ist für mich hier der zentrale Satz in diesem Abschnitt, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Dieser Satz hat, wie ich finde, weitreichende Folgen. Für die Beziehung zu den Mitmenschen heißt dieser Satz, Wenn ich helfe und Gottes Willen tue, bin ich geschwisterlich mit Jesus verbunden. Dann bin ich seine Schwester. Ich soll nächstenliebend sein, um mich als diese Schwester zu erweisen. Ich soll nicht nur geschwisterlich gegenüber meiner biologischen Familie sein, sondern gegenüber allen Menschen, ganz so, wie Jesus es vorgelebt hat. Und jetzt finde ich, dass dieser Satz mehrere Ebenen hat. Einmal für meine Mitmenschen und dann aber auch in meiner Beziehung zu Gott. Wenn Jesus mich seine Schwester nennt, erinnert mich das an meine Beziehung zu Gott, dem gemeinsamen Vater im Himmel. Jesus hält Himmel und Erde zusammen. Er ist beides. Er ist Mensch und Gott, Gottes Kind und Bruder von uns allen. Und dann sehe ich in diesem Satz eine dritte Ebene, nämlich was das Zusammenleben aller Menschen mit Gottes Welt heißt. Und in dieser Ebene würde der Satz heißen, alle Menschen sind Gottes Kinder, denn Gott hat uns gemacht. Und wir alle verdienen es, wie ein Gotteskind behandelt zu werden. Ich verdiene es, als Gottes Kind gesehen zu werden. Jesus sagt in seiner berühmten Bergpredigt, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun das selber nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da schon Besonderes? Ich höre den Anspruch, ich soll Menschen lieben oder anders formuliert und wie schon zu Anfang gefragt, soll ich eigentlich zu allen nett sein? Und ja, das ist schon ein ziemlich hoher Anspruch, wie ich finde, oder nicht? Wenn ich so darüber nachdenke, also wirklich alle Menschen lieben, muss ich zu jedem, der mir irgendwo begegnet, geschwisterlich sein? Allen helfen? Immer zuhören? Immer nett sein? Also wirklich zu allen Menschen, auch die, die ich eigentlich jetzt nicht so mag? Ein ganz schön hoher Anspruch. Und ich gebe zu, wenn ich Geschwister hätte, einen Bruder, eine Schwester, so würde ich doch diesen eher Geld leihen, sie eher zum Essen einladen, sie bei mir in der Wohnung schlafen lassen, als das bei einer fremden Person der Fall wäre, die ich eben nicht kenne, mit der ich nicht verwandt bin. Und ohne jetzt groß darüber nachzudenken, so würde mir doch sofort mehrere Gründe oder besser gesagt auch Ausreden einfallen, warum das mit einer mir fremden Person doch eher schlecht wäre und schlichtweg einfach nicht geht. Es ist doch so, es ist leichter, zu denen nett zu sein, die mir nahestehen, die mich lieben und von denen ich natürlich auch in gewisser Weise erwarte, dass sie mir Gutes tun. Es ist viel schwieriger, nett zu denen zu sein, die ich nicht kenne, die unfreundlich zu mir sind oder mich sogar vielleicht hassen und verachten. Warum sollte ich auch zu denen nett sein? Ich habe ja gar keine Beziehung zu ihnen. Und psychologisch gesehen ist das eigentlich auch gut nachvollziehbar, denn menschliches Mitleid und Anteilnahme, das braucht Nähe. Das braucht einen Bezug, also eine Beziehung. Und oftmals ist es doch so, dass wir gar keinen Bezug, keine Beziehung haben, dann fühlen wir uns auch nicht verantwortlich für die Person. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann geht es eigentlich den allermeisten von uns so. Und dafür brauchen wir uns auch nicht zu schämen, denn es ist irgendwo auch menschlich. Vor kurzem sah ich einen Trailer zu einem Kinofilm, der den gleichen Namen hat, Die Kunst der Nächstenliebe, wo es um eine wuselnde Wohltäterin geht. Sie will helfen und sie hat gute Absichten. Deshalb bringt sie etwa Kleidung und Medikamente zu einer Annahmestelle und verteilt Flyer für kostenlose Sprachkurse, die sie in einem Sozialzentrum an Obdachlose verteilt. Mit ihrem aus Bosnien stammenden Ehemann, den sie einst kennenlernte, als sie in dessen Heimatland humanitäre Arbeit leistete. Mit ihren gemeinsamen Kindern lebt sie in gutbürgerlichen Verhältnissen. Die Alphabetisierungskurse, die sie anbietet, sollen den Teilnehmenden dabei helfen, durch bessere Sprachkenntnisse einen Job zu finden. Und so bringt sie einen Fahrlehrer dazu, eine Fahrschule zu gründen. Dabei stützt sie sich und ihr gesamtes Umfeld aber mehr und mehr durch ihre guten Absichten in ein Chaos. Die Konfrontation von Familien aus Wohlstandsmilieu mit der zunehmenden Not in der Welt beziehungsweise direkt vor der eigenen Haustür wurden in den vergangenen Jahren schon häufiger in Kinofilmen thematisiert. In dem Trailer wird interessant geschildert, ob ihre Kinder das Recht haben, sich vernachlässigt zu fühlen, wenn sich ihre Mutter mit voller Eifer ihrer Mission widmet. Und darf sie von ihrer Familie verlangen, all ihre Überzeugungen zu teilen und entsprechend zu handeln und deshalb zum Beispiel auf Weihnachtsgeschenke zu verzichten? Nichts läuft hier so wirklich. Alles ist voller Hürden. Und so führen auch bei Weitem nicht alle guten Absichten zu einem guten Ergebnis. Aber wir erkennen im Laufe des Trailers, Begegnung kann helfen, kann etwas bewirken. Wir müssen einfach weiter wuseln, weitermachen. Doch wie sieht das dann in all dem mit der Selbstliebe aus? Oft erscheint es mir so, dass nicht immer die eigene Selbstliebe mit der Nächstenliebe gleichgesetzt ist. Ich gebe zu, dass dieser Film und auch der Trailer schon recht provokant in so mancher Wortwahl und Ausdrucksweise ist. Doch der Inhalt trifft es, wie ich finde, ziemlich gut auf den Punkt. Und wir kommen noch einmal auf den Eingangsvers zurück, wo es heißt, dass du deinen Nächsten wie dich selbst lieben sollst. Und der Frage, ob eben Selbstliebe wirklich eine Voraussetzung für Nächstenliebe ist. Ich muss mich selbst lieben, um andere lieben zu können. Und diese Aussage zählt längst zu den allgemeinen Lebensweisheiten und hat auch in vielen Gemeinden bereits Einzug erhalten. Sie ist oft gepaart mit Äußerungen wie: Du bist ein einzigartiger, außergewöhnlicher und wundervoller Mensch. Ich vergesse jedoch schnell, dass ich nichts dazu beigetragen habe. Ich habe mich weder selbst geschaffen, noch habe ich meine Gaben und Talente selbst erworben. Sie wurden mir gegeben. Diese Tatsache mindert nichts an meinem Wert. Ich sollte jedoch die Lorbeeren für meine Talente, Gaben, gewisse Charakterzüge, bestimmtes Aussehen, Kreativität, schnelle Auffassungsgabe nicht selbst ernten. Weil ich für Komplimente, Lob und Schmeicheleien empfänglich bin, kommt meine Aufforderung zur Selbstliebe entgegen. Sie bestärkt mich darin. Weil sie nach biblischer Wahrheit klingt, sind solche Aussagen auch in Gemeinden so beliebt. Was kann schon falsch sein an einem Aufruf zur Liebe? Das Problem ist in der Regel, dass ich mich entweder zu sehr oder aber nicht selbst genug liebe, was sich oftmals anhand von Krankheitsbildern wie Essstörungen, Selbstverletzungen und Depressionen äußert. In der Regel ist es erstmal ganz natürlich, mich selbst zu lieben. Meinen Nächsten zu lieben ist hingegen nicht so natürlich. Paulus erklärt im Epheserbrief anhand des Beispiels der Ehe, dass niemand je sein eigenes Fleisch gehasst hat, sondern es nährt und pflegt. Es ist eine instinktive Liebe. Doch weil die Liebe für andere Menschen nicht instinktiv ist, fordert Paulus in diesem Fall den Mann auf, seine Frau zu lieben wie seinen eigenen Leib. Ich liebe mich eben nicht nur dann selbst, wenn ich mir meines Wertes gewiss bin und selbstbewusst durchs Leben gehe. Die Selbstliebe drückt sich vielmehr in erster Linie darin aus, dass ich ununterbrochen an mich selbst denke. Sowohl dann, wenn es mir gut geht, weil meine Bedürfnisse gestillt werden und ich als Person anerkannt werde, als auch dann, wenn das Gegenteil der Fall ist. Gerade weil ich mich so sehr liebe, bin ich verletzt, wenn andere mir beispielsweise die Wertschätzung nicht entgegenbringen, die ich mir von ihnen wünsche. Würde ich mich nicht lieben, wäre es mir doch egal. Deswegen ist Vorsicht geboten, wenn Selbstliebe gern als ihr Gegenteil, nämlich als mangelnde Selbstliebe bzw. mangelnde Selbstakzeptanz verkauft wird. In Sachen Selbstliebe benötigen wir also erstmal keine Schulung. Sie ist uns sozusagen in die Wiege gelegt worden. Inwieweit sich diese dann in unseren Kindheitstagen, welche sehr prägend sind, entwickeln und reifen darf, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich will nicht abstreiten, dass hier viel falsch laufen kann und sie sehr einflussreich für unser weiteres Leben sein kann. Denn eine gesunde Selbstliebe kann auch von der Gesellschaft ziemlich schnell zerstört werden, weil die Gesellschaft versucht, uns vorzugeben, wer wir sind, was wir sind und wie wir zu sein haben. Ist es denn nicht so, dass es unmöglich ist, zu ignorieren, was die anderen denken? Eine Gesellschaft gründet sich doch auf der Bewertung der anderen. Wäre Selbstliebe wirklich die entscheidende Voraussetzung dafür, andere lieben zu können, dann sollten wir doch eigentlich keinerlei Schwierigkeiten haben, andere zu lieben, oder? Hier ist jedoch der Haken, denn wenn wir ehrlich sind, fällt es uns sehr schwer, bestimmte Menschen zu lieben. Selbstliebe hilft mir also nicht dabei, meinen Nächsten zu lieben. Positives Denken, Persönlichkeitsentwicklung und Eigenüberzeugung bezüglich meines Wertes richten den Blick auf mich selbst. Umso frustrierender ist es festzustellen, dass ich mich trotz meiner vorhandenen Selbstliebe immer noch so schwer damit tue, gewisse Menschen zu lieben. Wie schwer muss es dann erst den Menschen von uns fallen, die Selbstliebe auf den ersten Blick nicht in sich tragen, weil sie sich eben runterhungern bis gefühlt vor jeglicher Ohnmacht oder aber sich immer wieder selbst verletzen, nur um sich zu spüren und den eigenen seelischen Schmerz, den Selbsthass zu betäuben. Selbstliebe muss keineswegs vollkommen sein. Meine Selbstliebe muss keine uneingeschränkte sein. Ich kann mich lieben und dennoch Stellen und Charakterzüge an mir haben, die ich nicht mag. Und ich darf in dieser Selbstliebe wachsen. Die Bibel argumentiert anders. Finden wir zunächst eine Aufforderung zur Nächstenliebe. Das Ganze steht im Johannes. Direkt anschließend heißt es im selben Vers, dass die Liebe aus Gott ist. Er ist die Quelle der Liebe. Er ist die Liebe. Dass er seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden, ist die größte Manifestation der Liebe. Hier wird deutlich, dass die Liebe nicht darin besteht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Wir können uns keiner Liebe für Gott und den Nächsten rühmen, die aus uns selbst hervorkommt. Wie wir gesehen haben, gilt meine instinktive Liebe hauptsächlich mir selbst. Hier ist deshalb die Rede von einem anderen Ursprung der Liebe und dieser ist in Gott. Weil Gott uns liebt, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Gott liebt, deshalb kann ich meinen Nächsten lieben. Anstatt auf mich selbst zu schauen und mir zuzureden, wie wertvoll oder eben nicht wertvoll ich bin, muss ich den Blick von mir selbst abwenden und auf den schauen, der die Liebe ist. Je mehr ich seine Liebe begreife, desto mehr wird mein hartes und egozentrisches, kaputtes Herz, das so schnell durch andere Menschen reizbar ist, verwandelt. Es wird mir ein Herz geschenkt, das meinen Nächsten lieben kann, obwohl ich ihn vielleicht am liebsten meiden würde. Jesus wurde in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Er ist die Liebe. Er befähigt uns, andere zu lieben. Ich selbst bin nicht die Lösung. Sowohl die Bibel als auch der Humanismus betonen die Würde des Menschen. Ein grundlegender Unterschied zwischen beiden Ansichten besteht jedoch darin, dass der Humanismus den Menschen mit seinem Streben und seinen Werten in den Mittelpunkt stellt. Der griechische Philosoph Protagoras drückte es so aus: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Die Bibel lehrt uns hingegen, dass Gott das Maß aller Dinge ist. So liebe ich meinen Nächsten nicht in dem Maße, mit dem ich mich selbst liebe, sondern in dem Maße, mit dem ich die Liebe Gottes begreife. Der Blick auf mich selbst führt mich in eine Sackgasse. Der Blick auf Gott und seine Liebe hingegen lässt mich meinen Nächsten mit neuen Augen wahrnehmen. Seien wir vorsichtig, die weit verbreitende Botschaft, dass Selbstliebe die Voraussetzung für Nächstenliebe ist, ist verführerisch. Doch sie erweist sich als fehlerhaft. Warum? weil sie Christus und seine Rettung umgeht und stattdessen die Lösung im Menschen sucht. Ich muss mich nicht auf mich selbst konzentrieren und mir einreden, wie wunderbar oder wie wenig wertvoll ich bin. Ich muss vielmehr daran erinnert werden, wie ich davon befreit werde. Das geschieht durch die Botschaft eines Retters, der gekommen ist, um mich von meinem falschen Denken zu befreien und der mich befähigt, meinen Nächsten zu lieben. Es mag verschiedene Gründe haben, warum eine Person hören möchte, dass sie sich zuerst selbst lieben muss, bevor sie andere lieben kann. Vielleicht wurde ihr von klein auf vermittelt, dass sie nicht wertvoll genug ist. Vielleicht erfährt sie momentan Ablehnung oder Misserfolg auf der Arbeit. Vielleicht ist sie am Ende ihrer Kräfte, weil sie im Beruf, Gemeinde und Familie alles gibt und eine Auszeit braucht. Vielleicht fällt es ihr unheimlich schwer, andere Menschen zu ertragen, weil sie sich ständig mit anderen vergleicht und unzufrieden mit sich und ihrem Körper ist. Das Argument der Selbstliebe wird somit als Rechtfertigung benutzt, um sich zurückzuziehen. Wir können diese Situation nachvollziehen und oftmals treffen sie auf uns selbst zu. Vertrösten wir uns und andere aber nicht mit verführerischen Reden und Lösungen, die von uns selbst abhängen, sondern weisen wir auf die wahre Quelle der Liebe und der Fülle hin. Nächstenliebe bedeutet, anderen zu helfen, ohne sich davon einen Nutzen oder einen Vorteil zu versprechen. Und in diesem Sinne möchte ich Nächstenliebe nicht als Anspruch und nicht als Mahnung verstehen, immer hilfsbereiter und freundlicher sein zu müssen, zu allen nett sein zu müssen, sondern als Erinnerung daran, dankbar zu sein für alles, was ich empfangen habe, für jeden Moment, wo jemand anderes mich sieht, mich hört. Wenn ein Gotteskind mich als Gotteskind sieht und mich so behandelt, dafür will ich dankbar sein. Dankbar dafür sein, dass Gott mich immer als sein Kind ansieht, denn das hat er versprochen. Und dankbar sein für Gottes Wirken in den Menschen, dass er da ist und wir seine Spuren lesen können. Dankbar dafür sein, dass Gott durch Jesus auf der Erde war und mich als Schwester, als seinen Bruder in seine Familie aufgenommen hat. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.